Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute bitteres Nichtstun. Geflüchtete werden vom Arbeitsmarkt ferngehalten, stellen Korrektiv und Surprise fest.
Der demografische Wandel führt dazu, dass Menschen auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Die Schweizer Bevölkerung wird immer älter, die Geburtenrate ist stark rückläufig. Die Babyboomer-Generation geht in Pension, junge Arbeitskräfte bleiben aus. Das Ausmaß des Fachkräftemangels ist je nach Branche und Region anders. Das Problem ist aber allgemein groß und wird in Zukunft noch größer werden. In den allermeisten europäischen Ländern ist die Lage gleich. Zuwanderung kann helfen, auch die Zuwanderung von Geflüchteten. Gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention haben Flüchtlinge, die sich rechtmäßig im Asylstaat aufhalten, das Recht, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Auch in der Schweiz haben Flüchtlinge Zugang zum Arbeitsmarkt. Theoretisch. In der Praxis gibt es viele Hindernisse. Außerdem variieren die Voraussetzungen je nach Status. Stellt man in der Schweiz ein Asylgesuch, befindet man sich im Asylverfahren. Als asylsuchende Person erhält man den Ausweis N. Während des Aufenthalts in einem Bundesasylzentrum dürfen Asylsuchende keine Erwerbstätigkeit ausüben. Danach kann eine vorübergehende Erwerbstätigkeit bewilligt werden, wenn diverse Kriterien erfüllt sind. Es bleibt schwierig, selbst wenn man als Flüchtling anerkannt oder vorläufig aufgenommen ist. Den Status «vorläufig aufgenommen» erhalten Personen, deren Asylgesuch zwar abgelehnt wurde, die man allerdings nicht wegweisen kann, weil dies technisch unmöglich, unzulässig oder unzumutbar ist. Wichtig zu wissen ist, 90% dieser Personen verbleiben trotz negativen Asylentscheids langfristig in der Schweiz. Die Bezeichnung «vorläufig» ist also höchst irreführend. Wird einem der Schutzstatus S gewährt, darf man sofort Arbeit suchen. Der Schutzstatus S wurde bisher nur ein einziges Mal aktiviert, im März 2022 für Geflüchtete aus der Ukraine. Wenig später titelte der Blick: Warum Ukrainer die Gastroprobleme nicht lösen können. Auch andere Medien stießen ins gleiche Horn. Dass die UkrainerInnen gar nicht hierher gekommen sind, um das Schweizer Fachkräftemangelproblem zu lösen, wurde dabei komplett ignoriert. Nichtsdestotrotz, nach Ankunft in der Schweiz äußern die meisten Flüchtlinge den Wunsch, schnell eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen oder eine Ausbildung zu absolvieren. Aufgrund weiterhin bestehender Hindernisse wird das Potenzial von Flüchtlingen jedoch oft nicht oder nicht ausreichend genutzt, schreibt das UNHCR zur Situation in der Schweiz. Das bestätigt auch Hanna Fröhlich. Sie ist Teil der Schweizer Redaktion von Korrektiv. Mithilfe der digitalen Plattform Crowd Newsroom hat sie Menschen im Asylverfahren nach ihren Skills und Arbeitswünschen befragt. Ihre Recherche erscheint im aktuellen Surprise und ist auf korrektiv.org zu lesen. Was sind die Hürden? Welche Arbeiten könnten Asylsuchende ausüben? Welche würden sie ausüben wollen? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen Asylsuchende mit? Und verschließt die Politik ihre Augen vor einer realen Situation? Hanna Fröhlich ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Hanna Fröhlich, ihr habt mit dem Korrektiv einen Text gemacht, wo ihr untersucht habt den Bildungsstand, den Geflüchtete haben, die in der Schweiz leben. Und eine der Grundlagen, wenn ich es richtig verstanden habe, von diesem Text war eine Umfrage, die ihr selber gemacht habt, wo sich 79 Geflüchtete beteiligt haben. Aus dieser Umfrage kann man denn da sagen, welchen Status haben diese Geflüchteten in der Schweiz und wie leben sie hier?
Uns war sehr wichtig, dass wir die Leute erreichen, die erst gerade in der Schweiz angekommen sind. Zuerst wollten wir das gerne in Bundesasylzentren machen. Es ist aber für Journalistinnen praktisch unmöglich, in Bundesasylzentren reinzukommen.
Also da braucht man eine Erlaubnis oder und kriegt sie nicht, oder wie
genau,
ist das?
Genau, ja. Und es wird mit dem Schutz der Leute argumentiert, was ich verstehen kann. Trotzdem trägt es halt dazu bei, dass man wirklich wenig über die Leute erfahren kann. Also die Leute bleiben eine Masse von Menschen, die hier hinkommen, die kein Gesicht hat. Und wir sind dann schlussendlich an Asylunterkünfte rangekommen, also an Kollektivunterkünfte, wo die Leute nach 3 Monaten in den Bundesasylzentren verteilt werden. also in die einzelnen Kantone. Ich war vor allem da im Kanton Bern unterwegs. Dort haben die meisten Leute, die jetzt mitgemacht haben bei der Umfrage, den Status N. Sie haben den Status, dass sie im Land sein können, bis entschieden wird, ob sie bleiben dürfen oder gehen müssen.
Und diese Zentren, die du da beschreibst, die du aufgesucht hast, scheinen mir oft eher abgelegen zu sein, relativ weit weg von, weiß ich was, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit, irgendwas.
Genau. Die Begründung ist auch immer, es ist ja sehr schwierig, diese Leute unterzubringen. So, man braucht ja zuerst einen Ort, wo so viele Leute überhaupt hin können. Und dann werden die immer in irgendwelche abgelegenen Unterkünfte gebracht. Und die eine Unterkunft, in der ich war, die lag irgendwie oben auf dem Berg. Da wohnen irgendwie 160 Leute zusammen in einem Haus. 8 Personen pro Zimmer sind es meistens. Und die haben einen Bus, der hochfährt, einen separaten, der fährt aber nur bis 7 Uhr abends. Das heißt, sie haben eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, auch irgendwie am Abend weg zu sein von der Unterkunft. Sie sind grundsätzlich sehr eingeschränkt irgendwie, also was die Vernetzung mit anderen Leuten auch vor Ort angeht. Das versinnbildlicht eigentlich ein bisschen so, dass eben die Leute schlussendlich nichts anderes machen können als warten. Das ist natürlich sehr belastend, vor allem geht das meistens bis zu einem Jahr.
Bis sie einen Bescheid erhalten.
Genau. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, warten schon ein Jahr, auch nur schon auf ein Gespräch, auf eine Anhörung beim Migrationsamt.
Jetzt wolltet ihr da vor allem herausfinden, welche Jobs denn diese Menschen gemacht haben in den Ländern, wo sie herkommen, welche Jobs sie daher vielleicht auch in der Schweiz machen könnten. Was ist denn da ungefähr herausgekommen? Gibt es da große Unterschiede? Welche Ausbildungen haben die Menschen?
Es ist sehr unterschiedlich, was die Leute gemacht haben. Also im Fokus stand vor allem eben bei der Befragung, was die Leute können, also was sie mitbringen. Es war eigentlich nicht das Ziel, die Leute nur nach ihrer Ausbildung abzufragen, weil das hätte ja extrem viele Leute ausgeschlossen, die keine Ausbildung haben, sondern es ging eben darum zu fragen, was könnt ihr? Und da fällt natürlich auch rein, was habt ihr gearbeitet, was für Ausbildung habt ihr gemacht? Viele haben dort angegeben, dass sie sich vorstellen können, in der Pflege zu arbeiten, in der IT, im Restaurant, als Koch oder Köchin, als Fahrerinnen, als Sanitärinnen. Einige möchten eine gewisse Ausbildung weiterführen oder noch etwas studieren. Lustigerweise hatte ich eine große Gruppe aus der Türkei, unabhängig voneinander, auch aus anderen Orten, die teilgenommen haben an der Befragung, bei denen extrem viele als Lehrerinnen gearbeitet haben in der Türkei. Und es ist aber interessant, dass halt, also die Antworten unterscheiden sich, was die Leute gemacht haben im Heimatland zu, was sie sich vorstellen können, in der Schweiz zu machen. Das heißt, die Leute sehen eigentlich schon automatisch für sich selber, dass sie wahrscheinlich nicht mehr den gleichen Job machen werden, weil sie wissen, ihre Qualifikationen werden nicht anerkannt in der Schweiz. Oder weil sie halt ein Problem aufgrund der Sprache sehen.
Das heißt, die haben durchaus, wenn du so sagst, realistische Vorstellungen von dem, was möglich wäre.
Genau, weil das Erlernen der Sprache ist sehr zentral dabei, eine Arbeit zu finden in der Schweiz. Weil viele Arbeitgeberinnen erwarten da, dass die Leute die Sprache können. Und sie sind alle extrem gewillt zu arbeiten, aber eben in diesen Unterkünften, in denen sie sind, haben sie oft keinen Zugang zum Deutschunterricht. So, jetzt in dieser einen Unterkunft, in der ich war, gab es freiwillige ältere Damen, die da Deutsch unterrichtet haben, aus Eigeninitiative.
Also es ist sozusagen nichts, was von den Behörden organisiert wird, sondern es ist der Goodwill von Menschen, die wahrscheinlich in der Gegend leben.
Ja, es ist kantonal extrem unterschiedlich, wie alles im Asylsystem kantonal extrem unterschiedlich gehandhabt wird. Aber jetzt dort, wo ich war, sind die Leute zum Teil nach Bern gegangen, den Deutschunterricht. Aber das ist extrem unterschiedlich, wie die Leute sich da organisieren.
Jetzt diese Menschen, die ja anscheinend nicht selten schon mal ein Jahr da sind, bevor sie einen Bescheid oder eine Gesprächseinladung bekommen, dürfen in dieser Zeit hier nicht arbeiten. Sie dürfen keinen regelmäßigen Job haben. Haben sie gar keine Möglichkeit, sich zu beschäftigen? Haben sie gar keine Möglichkeit für den Fall, dass sie ein Asyl bekommen, sich sozusagen einen Job Zukunft vorzubereiten?
Ich würde sagen, Es sind sehr wenig Möglichkeiten, die sie haben. Es braucht unglaublich viel Eigeninitiative der Leute, dass sie irgendwie vielleicht in der Gegend mit jemandem in Kontakt kommen oder durch Fragen halt irgendwie auf irgendeine Person stoßen, die findet, hey, doch, du kannst irgendwie bei mir mal ab und zu arbeiten kommen oder eben Freiwilligenarbeit machen, was ja auch wieder ein extremer Graubereich ist. Das WAF hat gerade letztens eine Recherche dazu gemacht, dass das dann auch ausgenutzt wird, dass die Leute halt wirklich, die möchten alle extrem gerne am Morgen aufstehen und irgendwo hingehen und irgendwas machen und eben nicht den ganzen Tag in dieser Unterkunft sitzen. Es gibt einem ja selber auch extrem viel Sinn und auch Bestätigung, wenn man was arbeiten kann. Oder deswegen sind halt viele auch bereit dazu, Freiwilligenarbeit zu machen. Aber eben nicht mal das wird gefördert. Oder wenn es dann gefördert wird, dann ist es dann wiederum irgendwie widerrechtlich so.
Mit Reto Nagli vom WAF haben wir in Folge 45 darüber gesprochen. Personen, die in einem laufenden Asylverfahren stecken, dürfen nicht arbeiten. Sie dürfen aber an Beschäftigungsprogrammen teilnehmen. Teilweise sind die Arbeitseinsätze verpflichtend und Ausfälle mit Sanktionen verbunden. So oder so, die sogenannten Löhne sind grotesk tief. Wer sich dafür interessiert, kann die Folge hören oder nachhören. Zum Thema Arbeitsintegration von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Asylsuchenden wurden schon viele Studien gemacht. Die Erkenntnis, dass sie entweder im Arbeitsmarkt integriert sind oder sonst von der Sozialhilfe leben, dürfen alle schon gehabt haben. Und trotzdem ist die Arbeitsmarktintegration noch immer niedrig. Laut den Statistiken des Staatssekretariats für Migration aus dem Jahr 2021 haben 55% der Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen 7 Jahre nach ihrer Ankunft in der Schweiz einen Arbeitsplatz gefunden. Bei Personen mit vorübergehendem Schutzstatus liegt dieser Prozentsatz 1 Jahr nach der Einführung des Status bei unter 20%. Ziel des Bundesrats ist, diese Quote bis Ende 2024 auf 40% zu erhöhen. So das UNHCR. Es gibt also noch sehr viel Luft nach oben.
Kann man jetzt daraus schließen, dass die Schweiz sich überhaupt nicht interessiert dafür, für die Fähigkeiten und für das, was diese Menschen, die hier sind, gelernt haben? Kümmert sich nicht darum, wie diese Menschen arbeiten könnten, auch für den Fall, dass sie vielleicht Asyl bekommen? Und gibt es politische Initiativen, die das ändern wollen?
Es ist wirklich so, dass die Schweiz eben den Bildungsstand von geflüchteten Personen statistisch nicht erfasst. Komisch ist das, weil die Schweiz eigentlich extrem viel statistisch erfasst. Vor allem bei den Ukrainerinnen tun sie es. Die Ukrainerinnen haben ja den Schutzstatus S, das heißt, sie dürfen arbeiten, sobald sie hier ankommen. So wird das begründet, dass man eben bei denen den Bildungsstand erhebt. Jetzt fragt sich aber, wieso interessiert man sich grundsätzlich nicht dafür, was die Leute eigentlich mitbringen? So, weil man interessiert sich ja dafür, dass die Leute kosten. Also das wird ja immer betont, wie viel die Leute den Staat eben kosten. Und deswegen würde ich schon sagen, dass sich die Schweiz nicht wirklich für die Fähigkeiten der Geflüchteten interessiert. Es gibt politische Initiativen, die das ändern wollen. Ich habe zum Beispiel mit der Bündner SP-Nationalrätin Sandra Locher-Bequerel gesprochen. Sie hat eine Motion eingereicht, die eben eine solche Erfassung des Bildungsstandes von geflüchteten Personen fordert. Das heißt, grundsätzlich auch braucht es ja viel Forschung auch in diesem Bereich. Man muss gucken, was funktioniert mit den Leuten. Man muss gucken, wie schafft man es eben, dass das Problem der Sprache irgendwie aufgehoben wird und wie kann man eben die Kompetenzen erfassen, obwohl sehr viele geflüchtete Menschen ihre Papiere auf der Flucht verlieren oder überhaupt gar nicht erst mitnehmen. Und grundsätzlich braucht es da einfach extrem viel Ressourcen, die da reingesteckt werden. Und das passiert halt bis jetzt nicht.
Also kommen wir gleich noch dazu, was denn das für die Schweiz heißen könnte, wenn diese Geflüchteten zum Beispiel einer Arbeit nachgehen könnten. Aber vielleicht vorher noch, ist es nicht auch ein bisschen problematisch, sich so zu fokussieren darauf, welche Qualifikationen die haben? Denn im Asylrecht geht es ja darum, Verfolgten Schutz zu bieten, egal ob sie jetzt für die Schweizer Wirtschaft gut oder schlecht sind.
Auf jeden Fall darf das überhaupt nicht vermischt werden. Natürlich kann man sagen, es ist gefährlich, wenn die Leute so gemessen werden, aber trotzdem hat das Migrationsamt klare Regelungen, wann Leute eben schutzbedürftig sind und sie machen ja da auch einen klaren Unterschied. Das soll natürlich das nicht beeinflussen. Also es ist etwas, was nebenher passieren sollte. Es geht grundsätzlich ja auch darum, dass oft eben auch das Argument irgendwie ins Feld geführt wird, ja, viele Leute, die hier hinkommen, sind ja gar nicht in Not und kommen eben nicht aus diesen Ländern, die auf der Liste stehen, sondern das sind dann Wirtschaftsflüchtlinge, die wollen ja nur hier hinkommen, um zu profitieren. Und es geht ja genau dann darum, dass man sich vielleicht überlegen könnte, so, hey, aber vielleicht könnten wir von diesen Leuten profitieren. Also wenn es doch nur darum geht, dass sie Wirtschaftsflüchtlinge sind oder wenn man das immer so sagt, dann kann man ja genau mal unsere Wirtschaft angucken und sich überlegen, ja, aber vielleicht brauchen wir ja die Leute sogar.
Ja, es gehen zumindest bei mir gelegentlich die Alarmglocken ein bisschen los, wenn man merkt, dass auch rechte Politiker, auch FDPlerInnen sich plötzlich für Flüchtlinge interessieren. Und sozusagen aus den Kontakten, auch die es mit der Politik gehabt, dass das Gefühl, es besteht die Gefahr, dass da vielleicht eine Regelung getroffen wird, dass die, die auf ihren Bescheid warten, arbeiten dürfen, aber zu einem wahnsinnig geringen Lohn zum Beispiel, der jetzt den Mindestlohn zum Beispiel weit unterschreitet. Gibt es da Tendenzen? Siehst du diese Gefahr?
Ja, ich glaube eben, das Risiko ist genauso groß wie bei allen Arbeitskräften, die aus benachteiligten Gruppen stammen, also etwa Migrantinnen. Ich glaube, die Maßnahmen dagegen sind genau die gleichen. Also eben, dass man einen Mindestlohn macht, dass man Kontrollen macht, dass eben die Arbeitskräfte nicht ausgebeutet werden. Und ich glaube, Asylbewerbenden dann die Arbeitserlaubnis zu verweigern, das würde dann eben die Opfer dieser schlechten Praktiken eigentlich bestrafen und nicht die Täterinnen.
Jetzt eben, ihr habt es erhoben, welche Ausbildungen die Geflüchteten haben, was sie sich vorstellen, was sie in der Schweiz machen könnten. Jetzt auf die andere Seite geschaut, man hört in der Schweiz ja doch aus verschiedenen Branchen, dass Arbeitskräfte fehlen, heißt es dann immer. Das kommt in deinem Text auch ein wenig vor. Welche Branchen sind denn da besonders von Notständen zurzeit betroffen? Und deckt sich das mit dem, wo die Geflüchteten gerne arbeiten würden? Wäre das sozusagen eigentlich ein Match?
Ja, ich würde sagen, das ist schon grob gesagt ein Match. Gemäß der Konjunkturforschungsstelle der ETH ist der Mangel im Gesundheitswesen sehr groß, also bei der Pflege und bei ÄrztInnen, in der Psychiatrie, bei medizintechnischem Fachpersonal zum Beispiel. Dann eben auf dem Bau zum Beispiel, Zimmerleute, Sanitäre, Heizungsinstallateurinnen, Bauingenieurinnen. Hier gibt es einen Mangel, eben im IT-Bereich auch, im Verkehrswesen, im Bildungswesen und in gewissen Berufen des Gastgewerbes, zum Beispiel Köchinnen. Und ich glaube, das sind alles Berufe, wo eben genau die Leute, die jetzt mit mir gesprochen haben, zum Beispiel gesagt haben, dass sie sich da sehen würden oder dass sie da Fähigkeiten haben.
Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
Ein anderes Thema, das ja gerade sehr aktuell ist, ist, die Schweiz hat abgestimmt über die 13. AHV-Rente und die Schweiz hat Ja gesagt. Trotz vieler Unkenrufe, die vorher gekommen sind, vor allem, würde ich sagen, von Leuten, die auf eine solche 13. Rente gar nicht angewiesen sind, wie zum Beispiel Altbundesrätinnen, die haben gewarnt, wie gefährlich das ist, das kann man gar nicht finanzieren, die 13. Rente. Könnten denn diese Geflüchtete auch dabei helfen, diese angeblich so schwer finanzierbare 13. AHV-Rente zu finanzieren?
Ja, ich habe da diese Zahl gefunden, dass eben bis 2040 400.000 Menschen im Arbeitsmarkt fehlen. Hier helfen Leute, die arbeiten und die einzahlen in die AHV und da spielt es keine Rolle, ob das geflüchtete Personen sind oder andere.
Ihr wart aber auch noch nicht nur in Asylunterkünften, sondern auch in sogenannten Rückführzentren, schöner Name. Da sind ja die Menschen in einer sicher noch schwierigeren Lage als die in den Asylzentren. Das sind die, die einen Ablehnungsbescheid haben. die aber noch nicht rückgeführt wurden. Zum Teil werden ja deswegen, und zwar sehr lange, nicht rückgeführt, weil das aus humanitären Gründen gar nicht möglich ist. Und diese Leute sollen jetzt nach der Politik der Schweiz überhaupt gar nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben. Das heißt, da ist ein reales Problem da. Diese Leute sind hier. Man kann sie nicht woanders hinschieben, auch wenn man das will. Und gleichzeitig verbietet man ihnen den Kontakt zum Arbeitsmarkt. Das ist ein sehr seltsamer Teufelskreis. Weißt du denn, welche Argumente da vorgebracht werden, um diese Politik zu begründen? Wird dieses reale Problem gar nicht gesehen?
Ja, also ich glaube, da ist einfach ganz klar dieser Abschreckungsfaktor, den das Migrationsamt da auch aufbringt, und zwar, dass halt die Leute nicht dazu motiviert werden sollen, dass sie in der Schweiz bleiben, nachdem sie abgewiesen werden. Und es gibt da dieses Nothilfesystem, also darauf haben die Leute Anrecht, die abgewiesen werden. Das heißt, sie haben ein Dach über dem Kopf, sie leben in diesen Rückkehrzentren und kriegen 8 bis 12 Franken, das ist anders je nach Kanton, pro Tag, um irgendwie zu überleben, sagen wir so. Wenn die Leute aber arbeiten könnten in dieser Zeit, wäre die Gefahr, dass die Leute sich integrieren in die Gesellschaft und dann fangen sie an, sich zu wohl zu fühlen in der Schweiz. Und das will man ja nicht, weil man will ja, dass die Leute zurückgehen in die Länder, in die sie ja zurück können, so heißt es.
Manche der Menschen, die in diesen Rückführzentren sitzen, eben jene, die über lange Zeit nicht in ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden können, die haben die Möglichkeit, ein Härtefallgesuch zu stellen und so eine Aufenthaltsbewilligung zu beantragen. Und dann ist es eine Voraussetzung für so eine Aufenthaltsbewilligung, dass sie Sprachkenntnisse haben, dass sie integriert sind, dass sie möglicherweise einen Job in Aussicht haben. Also genau die Sachen, wo du gerade gesagt hast, dass ihnen vorher schwer gemacht werden. Das ist eine weitere absurde Situation, dass dann der Gesetzgeber plötzlich was verlangt, wo er vorher, kann man vielleicht sagen, aktiv verhindert hat. Ist sich da die Politik in der Schweiz dieser Absurdität bewusst und gibt es da Vorschläge, das zu verändern?
Viel ist nicht passiert, aber es ist etwas im Gange. Der Bundesrat möchte den Zugang zur beruflichen Grundbildung in Härtefällen lockern. Hier steht, gemäß der Vorlage müssen Personen, die eine berufliche Grundbildung absolvieren möchten, statt wie bisher während 5 Jahren nur noch während 2 Jahren die obligatorische Schule in der Schweiz besucht haben, um ein Härtefallgesuch einreichen zu können. Außerdem wird die Frist für die Einreichung eines solchen Gesuchs von 1 auf 2 Jahre verlängert. Trotzdem bleiben die Integrationskriterien und die übrigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Härtefallbewilligung beibehalten. Das heißt, ja, es gibt Versuche, dort ein bisschen Lockerung reinzubringen, aber eigentlich müssen die Leute in den Rückkehrzentren immer noch extrem viel eigentlich heimlich aufgleisen, um dieses Härtefallgesuch stellen zu können. Ich habe da die absurdesten Geschichten gehört. Also wirklich, dass man heimlich irgendwie im Dorf mit irgendwelchen Leuten immer wieder sich trifft und schlussendlich irgendwie heimlich aufgleist oder Freiwilligenarbeit macht heimlich, um dann irgendwann die Garantie zu kriegen von einer Arbeitgeberin, dass man eine 60% Anstellung kriegen würde bei dieser Person. Und das ist dann das, was man braucht fürs Härtefallgesuch. Und es braucht sehr viel Kraft, um irgendwie das alles aufzugleisen. Plus sind es meistens Freiwillige, die irgendwie die Anwaltskosten organisieren für die Leute. Also es braucht zwingend eine Anwältin, um das Gesuch stellen zu können. Das geht praktisch nicht ohne. Das sind so Soli-Organisationen, die das machen, oder eben die Leute von der Aktionsgruppe Nothilfe in Bern zum Beispiel haben dann Geld gesammelt, wie Anwältinnen dann finanziert werden.
Aber es klingt jetzt eher so, als ob die grundsätzliche Situation beibehalten wird, aber nur sozusagen gewisse Zahlen geändert werden. Also die Absurdität bleibt trotzdem.
Ja, ja.
Wenn da so vieles sozusagen abseits der offiziellen Wege oder so sehr informell läuft, was haben denn die Leute erzählt, die du da besucht hast, wie diese Kontakte sind zu den Menschen, die dort in der Nähe dieser Asylunterkünfte oder Rückführzentren leben? Erhalten sie da die Möglichkeiten, nach denen sie suchen?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, gewisse haben über eben diese freiwilligen Leute das ist sehr interessant, so auch diese freiwilligen älteren Damen, die da immer in die eine Unterkunft gegangen sind, das sind so Schlüsselpersonen. Die wissen dann vielleicht irgendeine Bekannte, die noch jemanden kennt, der noch jemand kennt, so. Die eine hat zum Beispiel auch die Leute dann manchmal bei sich übernachten lassen, wenn sie nicht mehr hochgekommen sind am Abend in die Unterkunft.
Weil sie erst um 5:05 an der Busstation waren.
Genau, so. Ja. Und durch das haben sie dann halt auch mehr Möglichkeiten gehabt, irgendwie in Bern sich halt zu vernetzen noch mit Leuten oder irgendwie der eine Junge aus Afghanistan, der ist immer ins Boxtraining gegangen in Bern und dort hat er dann halt seine Kontakte geknüpft, oder? Und das Boxtraining war aber irgendwie erst um 5 und dann ist er immer nach oben gelaufen, irgendwie 11 Kilometer in die Unterkunft. Und dann gab es diesen Mann, der Feuerwehrmann war am Flughafen in Äthiopien und der total motiviert ist, jetzt halt den gleichen Job hier wieder zu machen. Und in Belp gibt es auch so einen kleinen Flughafen und der ist dann eben auf eigene Initiative dorthin gegangen und hat gefragt, so hey, könnte ich hier die Arbeit wieder machen? Und man hat ihm gesagt, ja, so hat ihm das alles gezeigt und also es gibt dann so diese guten Begegnungen, wo die Leute auch bestärkt werden drin, so hey, sie könnten da auch Anschluss finden, aber dann heißt, ja, aber leider können wir dich halt nicht einstellen, weil du hast halt noch keine Aufenthaltsbewilligung und die Leute wollen niemanden einstellen, bei dem sie das Risiko eingehen, dass die Person dann irgendwie nach einem Jahr wieder gehen muss. So verhält sich das auch bei den Lehrstellen. Eine Lehrstelle heißt halt 3 Jahre und da muss man dann eben einfach gewisse Voraussetzungen mitbringen.
Außerhalb der Schweiz, in Europa, schreibst du auch noch, hat sich etwas getan. Die UNESCO und der Europarat, die wollen oder haben bereits so ein Dokument erschaffen, wo geflüchtete Menschen in Europa ihre Qualifikationen festhalten können. Die Schweiz hat sich bis jetzt für diese Initiative nicht interessiert. Weißt du, wie das genau funktioniert? Ist das schon am Laufen? Und weißt du, warum die Schweiz da abwartet oder was auch immer sie macht?
Genau, es ist eben so, dass die Schweiz ist ja Mitglied des Europarats sowie der UNESCO und die UNHCR zum Beispiel macht auch teils bei diesem Projekt mit, aber die Vertretung der UNHCR in Genf, die sagt, sie würden da gerne mitmachen, sie würden dieses Projekt begrüßen, aber die Entscheidung, die liegt beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation und dieses wiederum sagt, sie sein in der Abklärung, ob man bei sowas mitmachen möchte, ob sowas für die Schweiz in Frage kommt, aber sie hätten sich da nur nicht entschieden. Es ist viel immer in der Abklärung, aber es fehlt dann schlussendlich an Handlung.
Aber in mindestens einigen Ländern Europas, wenn ich richtig verstanden habe, ist das schon am Laufen, diese Erfassung.
Die Partner des Projekts sind Griechenland, Italien, Norwegen, Belgien, Albanien etc. 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 Also extrem viele.
Fast überall in der EU hält die extreme Rechte Aufwind. Der Konsens in der Migrationspolitik driftet allgemein weiter nach rechts. Der neue EU-Pakt zu Migration und Asyl setzt auf Abschreckung und Abschottung. Der Zugang zu fairen Asylverfahren wird weiter erschwert, die Rechte von geflüchteten Menschen ausgehöhlt. Und in der Schweiz? Die erste Aktion des SP-Justizministers Beat Jans war, Verschärfungen in der Asylpolitik anzukündigen. Als eine der konkreten Maßnahmen nannte Jans die Ausweitung des 24-Stunden-Verfahrens, ein Turbo-Asylverfahren sozusagen. Dass man Asylgesuche und die Fluchtgründe nicht innerhalb von 24 Stunden gründlich klären kann, dürfte auf der Hand liegen. In dieser Gemengelage mutet es höchst seltsam an, Geflüchtete als potenzielle Arbeitskräfte zu sehen, nur weil Europa diese so dringend braucht. Doch die demografische Krise könnte dazu führen, die Integration von Geflüchteten zu fördern und die vielen Hürden hin zur Erwerbstätigkeit abzubauen, was vielleicht für einige tatsächlich auch eine Chance sein könnte. Die Politik muss sich punkto Arbeitsintegration ändern. Die Frage ist nur, ob sie das auch tatsächlich tut und vor allem wie.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.